Portugal ist per se schon seit Jahrzehnten ein großes Produktionsland, aber da sind auch schon Ideen, jetzt auch bei unserem Partner eventuell das auch komplett zu uns zu holen. Weil dann hat man natürlich auch wieder CO2-Ausstöße etc., die man auch wieder einsparen kann.
Hallo, ihr hört 5:1, den Podcast von Mit Vergnügen. Mein Name ist Stefanie Wielscher und ich beschäftige mich hier jeden Monat mit einem neuen Thema. Dazu gibt es dann 5 Episoden. Diesen Monat geht es um nachhaltige Labels. Lena Nussbaum ist heute zu Gast. Sie gründete das Label Yes My Love, nachdem sie vorher unter anderem zusammen mit Bonnie Strange den legendären Shit Shop führte. Lena ist Nachhaltigkeit extrem wichtig. Ein Beispiel: In diesem Sommer brachte sie einen Schuh heraus, der komplett biologisch abbaubar ist. Und ihre Kollektionen sind so zeitlos und qualitativ hochwertig, dass man sie einfach für immer tragen kann. Außerdem wird nichts weggeworfen, sondern alles in ihrem Outlet komplett ausverkauft. Macht sonst auch kaum jemand, aber ich will noch nicht zu viel verraten vom Gespräch. Die Staffel wird euch präsentiert von Frank. Zu Frank erzähle ich euch später mehr. Jetzt erstmal ganz viel Spaß mit Lena Nussbaum.
Schön, dass du da bist.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich freue mich voll. Bevor du Yes My Love gegründet hast, hast du auch ein bisschen was anderes gemacht. Nimmst du uns mal ein bisschen mit auf deinen Weg?
Ja, sehr gerne. Also ich habe Mode studiert an der Akademie für Mode und Design in Düsseldorf und war danach ein Jahr in New York bei Hugo Boss und bin da schon so eingestiegen in die Modewelt und ich war aber immer komplett Mode fasziniert, modeaffin. Bin danach nach Berlin gegangen und wollte dann neben dem kreativen Part nochmal so ein bisschen das Zahlenwesen und BWL quasi nochmal lernen und habe dann nochmal an der Fachhochschule für Wirtschaft BWL studiert, habe nebenbei aber immer schon ein bisschen gearbeitet und habe dann meinen allerersten Job bei einem Mode-Startup, 7Trends, das war ein Online-Shop damals, ein Parallel, also die waren auch damals bei Zalando mit integriert. Ja, habe da meinen ersten Job gehabt und es war auch wirklich, ich habe 4 Jahre da gearbeitet, es war ein Traumjob, ich hatte ein wahnsinniges Budget, habe die Mode Redaktion aufgebaut. Damals haben wir auch noch dann ein Magazin gemacht. Mhm. Es war ja noch nicht so digital wie heute alles, hatten noch ein Magazin, habe damals dann auch meine langjährige Freundin Franzi Hahnbeck mit dazugenommen, da haben wir schon zusammen gearbeitet und genau, und dann hatten wir mit unserer PR-Agentur ein Testimonial gesucht und da habe ich dann Bonnie Strange kennengelernt und nach diesem, in der Zeit haben wir eine Idee zusammen entwickelt und dann habe ich mich mit ihr damals auch selbstständig gemacht. Ich weiß nicht, viele kennen vielleicht noch den Shit Shop.
Ja, das kenne ich noch mit diesen tollen Pfui-Pullovern.
Genau, Pfui
und
The Shit. Und dann bin ich damals mit dem damaligen Geschäftsführer von 7Trends, wir haben uns dann zu dritt selbstständig gemacht und so bin ich halt so in die Selbstständigkeit reingekommen und ja, und habe dann auch nach 4 Jahren gemerkt, okay, es war natürlich sehr jung und habe dann nochmal was anderes überlegt und habe dann eigentlich schon diese Idee für Yes My Love Kids gehabt. Mhm. Und es war eigentlich eine Idee am Anfang für ein reines Kinderlabel, weil ich fand immer so coole Kids-Sachen gab es eigentlich nicht wirklich. Mhm. Und wir hatten damals einen Shop hier in der Rückerstraße neben dieser International School, Metropolitan International School. Und da kamen dann immer die Mütter rein und haben die ganzen Pullis für die Kids auch gekauft. Und so kam so ein bisschen die Idee. Ja, und dann habe ich mich eben mit Yes My Love Kids selbstständig gemacht. Mhm. So hat es eigentlich angefangen, so als reine Kids-Brand. Und ja, und Stück für Stück hat sich das so entwickelt, dass ich wollte eigentlich gar nicht mich so, selber habe ich mich nie gezeigt auf Instagram und dann ein bisschen mich gezeigt und dann kamen immer die Fragen, oh, wo hast du denn den Pulli her, die Hose her, so, und dann habe ich irgendwie gedacht, ich hatte ja schon die Kontakte zu den Produktionsfirmen und dann habe ich angefangen eben quasi meine Sachen oder Frauensachen dann eben auch zu produzieren. Und dann ging das immer Stück für Stück. Eigentlich hat sich das von einem Kinderlabel hin zu einem Damenmode-Label entwickelt.
Ja, genau. Also quasi, du hast gemerkt, es gibt diese Nachfrage.
Genau, richtig.
Die Leute mögen meinen Stil, richtig. Also produziere ich in meinem Stil jetzt auch meine eigenen Sachen.
So war es, genau.
Wie würdest du denn deinen Stil beschreiben?
Er ist, ich würde sagen, alltagshaftig, zeitlos, rockig und ich versuche immer das zu tragen, was man eben länger tragen kann und nicht trendbezogen und auch immer gut untereinander kombinieren kann. Ja, das war für mich immer wichtig und eben, dass man nicht verkleidet aussieht. Also ich mag das immer nicht, wenn man, ne, also es gibt ja klar in der Mode die verschiedenen Trendarten und viele steigen einfach drauf auf, aber wenn man es nicht mag, wenn das nicht wirklich ja zu einem gehört, dann ist es, sieht man halt verkleidet aus. Und das war für mich halt immer wichtig, dass ich halt Sachen habe, die ich wirklich zu einem kombinieren kann und aber immer diesen Rock'n'Roll-Charakter haben.
Ja, absolut. Also das zieht sich natürlich auch total ja. Durch. Aber ich finde, man kann es ja auch immer so kombinieren, dass es quasi klassisch und trotzdem schick aussieht,
genau.
Mit so einem gewissen Twist. Du trägst ja jetzt auch gerade deinen Blazer, den habe ich auch und liebe ich sehr, ziehe ich ganz oft an.
Ja.
Genau, weil man irgendwie, ich finde, so mit deinen Teilen ist man dann auch einfach so angezogen. So.
Absolut.
Muss man sich eigentlich auch nicht so einen Kopf machen,
das,
was man morgens anzieht.
Richtig, das ist auch immer so. Wichtig. Nur mal, viele machen sich ja auch immer oder fragen ja. immer, Mensch, ne, wie kombiniere ich das jetzt, wie mache ich das? Das ist aber bei unseren Sachen, bei meinen Sachen soll es einfach so sein, du musst gar nicht lange drüber nachdenken. Du ziehst halt den Blazer an, hast deine Lieblingsjeans dazu, Boots, T-Shirt drunter, fertig. Und du siehst halt cool angezogen aus. Ja.
Ja.
Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man, wir haben ja alle, die Zeit ist knapp und morgens dann ewig dann vor dem Kleiderschrank zu sitzen, ja. Muss nicht sein.
Mhm. Wenn wir jetzt noch mal einen Schritt zurückgehen, du hast dich dann ja irgendwann entschlossen mit Bonnie Strange zusammen und dann nachher aber ja auch alleine, weil die ist ja nicht mehr mit dabei, zu gründen. Mhm. So eine Gründung ist ja auch ein Risiko. Wie bist du das denn angegangen?
Ja, also nach dem Shitshop bin ich dann erstmal noch habe ich eine Festanstellung angenommen, um auch erstmal natürlich wieder Geld zu verdienen und zu gucken, mich zu ordnen, wie läuft es jetzt eben mit Yes Mal auf Kids weiter, und ich hatte nie eine großartige Finanzierung, das wollte ich auch nicht, also ich bin nicht zur Bank gegangen oder keinen Investoren gesucht, das war für mich einfach, das haben wir vorher auch nicht gemacht und das wollte ich nicht, und deswegen habe ich quasi erstmal gearbeitet und nebenbei dieses Yes Mal auf aufgebaut. Ja, und dann, ja, es ist ein Risiko, und für mich kam dann aber irgendwann der Schritt, weil es immer mehr wurde, dass ich gesagt habe, okay, ja, jetzt mache ich's. Aber es war, ich glaube, das war für mich einfach ein Gefühl. Und ich sage immer, wenn mich auch Mädchen fragen oder, ne, okay, wie mache ich, was mache ich, also soll ich mich selbstständig machen oder nicht? Ich glaube, man muss es einfach irgendwann fühlen und diesen Schritt gehen. Und es ist immer ein Risiko, ja. Und entweder man ist der Typ, dass man selbstständig ist oder nicht. Und es ist auch nicht schlimm, wenn man dieser Typ nicht ist, aber eben, es ist wahnsinnig große Verantwortung, es ist immer ein Risiko, und wenn man dann wächst, so wie wir jetzt gewachsen sind, es kommen Mitarbeiter dazu, man hat plötzlich eine Miete und es wird natürlich immer mehr, und mit dieser, ich sag mal, in Anführungsstrichen Last oder eine Verantwortung muss man auch leben können, und ich glaube, dafür muss man ein Typ für sein.
Mhm.
Und diesen Schritt, warum habe ich den Schritt, ich bin ihn gegangen, weil ich einfach, ich bin nicht der Typ, der angestellt halt ist und es war für mich einfach, ich habe es gefühlt. Ich wollte es unbedingt machen. Es war für mich immer ein Traum. Aber man muss sich dem eben bewusst sein, dass es eine große Verantwortung ist.
Mhm.
Ja, und sich dann auch überlegen. Und vor allem Geld spielt ja eine große Rolle. Das ist ja immer so eine Sache. Also es hört sich jetzt so an, ja, okay, es geht nur darum, ob man es will oder nicht. Aber man muss sich ganz klar überlegen, wie finanziere ich das? Ja, und ich habe eben nebenbei erstmal noch gearbeitet. Und bin dann den Schritt komplett in die Selbstständigkeit gegangen, als ich gemerkt habe, okay, ich kann mich jetzt finanzieren und ich kann halt auch, ne, vielleicht ein, zwei Leute einstellen. Und das muss man immer im Hinterkopf behalten. Also entweder man geht hin, man mit einem Bankkredit, auch Investoren, oder man hat schon ein eigenes Puffer. Ja, also aber es gibt natürlich viele lassen sich dann auch oder leihen sich Geld von jemandem. Aber das ist, glaube ich, schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt, nicht einfach in die Selbstständigkeit gehen, sondern wirklich zu gucken, man muss sich selber versichern, man muss gucken, ne, die Miete weiterhin zahlen. Und das vergessen vielleicht auch viele. Es ist nicht nur heiti-teiti und wow, ich bin jetzt selbstständig. Das ist halt ganz, ganz wichtiger Punkt.
Na klar, gerade wenn du was produzierst, ne? Also
auch, genau.
Ich bin zum Beispiel auch selbstständig, aber ich produziere quasi nichts, was ich bezahlen muss, ne? Ich spreche jetzt hier in dieses Mikrofon und das kostet uns alle jetzt nichts, dass
Richtig.
Ich das mache.
Richtig.
Genau, aber wie hast du das denn? Du hast ja gerade schon beschrieben, dass du dich dann weiterhin durch deine Festanstellung finanziert hast, aber brauchtest du denn auch sowas wie ein Startkapital, um überhaupt loslegen zu können, produzieren zu können? Mhm. Mit wie viel muss man denn da rechnen? Weil ich glaube, es gibt ganz viele, die so den Traum haben, das
Absolut.
Zu machen. Ne?
Absolut. Also ich habe das Glück gehabt, dass ich dadurch schon, ich habe eine Produktionsfirma gehabt in Portugal, mit denen bin ich auch gewachsen. Das war damals auch ein Ein-Mann-Unternehmen. Den hatten wir schon im Shitshop auch. Und wir sind eigentlich zusammen groß geworden und und er hatte die Möglichkeit für mich auch kleine Mengen zu produzieren, weil es ist nun mal so, das weiß, ne, wenn jetzt Zuhörer dabei sind, die sich eben auch in der Mode selbstständig machen wollen, man muss meistens schon bei 200, 250, 300 Stück zahlen für ein Teil anfangen. Und das war natürlich auch für mich damals überhaupt nicht machbar. Und da muss ich sagen, habe ich einfach Glück gehabt, dass ich jemand an der Seite hatte, der gesagt hat, okay, wir können auch mal nur 50 machen. Und so haben wir eigentlich angefangen. Mhm. Ja. Wir haben dann einfach mit der großen Big Bag angefangen, 50 davon, dann mal 50 von den T-Shirts. Und so hat sich das Stück für Stück einfach entwickelt. Aber das ist natürlich ein großer Punkt. Die meisten wollen natürlich auch Vorkasse haben, ja, direkt, da gibt es natürlich auch immer viel. Ich weiß, also das ist wirklich, Mode ist ein schwieriges Pflaster. Also es ist nicht einfach und da muss man dann einfach vielleicht auch mit den Produktionsfirmen reden. Aber ja, ich habe, wie gesagt, da nur Glück gehabt, dass ich jemand hatte, der mit mir gewachsen ist und der sich auch selber sein Netzwerk in Portugal aufgebaut hat.
Mhm. Ich finde, man sieht ja jetzt auch immer mehr diese On-Demand-Produktion. Mhm. Glaubst du, dass die Zeit schon so weit ist dafür oder nicht? Weil das wäre ja im Grunde vielleicht auch ein Modell,
absolut,
mit dem man besser haushalten könnte, ne? Wenn man jetzt nicht so einen riesigen Puffer hat.
Absolut, ja. Also wir haben jetzt aktuell, ich weiß nicht, ob viele haben das vielleicht schon gesehen oder du, wir sind ja auch jetzt ein bisschen in die Schuhkategorie eingestiegen, haben einen ganz tollen Produzenten in Toskana gefunden, der mit uns jetzt diese Vision, nachhaltige Schuhe zu produzieren, startet. Und mit dem sind wir in diesen Gesprächen genau mit so einem Thema, weil Schuhe ist nochmal ein ganz anderes Sortiment und da muss man auch nochmal viel, viel mehr Kapital, gerade auch für die nachhaltige Schuhe, in die Hand nehmen. Und da überlegen wir uns gerade so ein Modell. Und ich glaube auf jeden Fall, dass es wäre toll, dass die Zeit ist, oder so, es, ja, die Zeit ist da und es wäre toll, wenn immer mehr Labels das machen würden. Aber ich merke in den Gesprächen jetzt, für die Produzenten ist es, glaube ich, noch was auch schwierig umsetzbar ist, weil es ist einfach die Branche ist eingesessen. Ja, es kommt eine Order und dann wird halt einfach 100, 200, 300 Stück produziert. Und da muss man auch gucken, dass man vielleicht mit den Partnern redet und eben in Bezug auf Nachhaltigkeit versucht, da in die Richtung zu gehen. Aber wäre ein toller nächster Schritt.
Absolut. Und glaubst du aber auch jetzt mal auf Kundenseite gedacht? Mhm. Man hat ja schon immer noch den Impuls, ich gehe in den Laden und kaufe was und hab das sofort. Oder ich gehe ins Internet, bestell was und hab das am nächsten Tag. Ne? Ja. Wenn geordert wird, dann dauert es vielleicht einen Monat, bis ich das dann habe. Das ist natürlich eine total tolle Entwicklung, weil man ja selber auch ein viel, viel größeres Bewusstsein dafür bekommt, wie es vielleicht auch sogar so ein Produktionsablauf, warum wird etwas produziert. Ich überlege mir ganz genau, was für mich jetzt produziert werden soll. Da ist halt nur die Frage, wie deine Erfahrungen zum Beispiel jetzt mit den Kunden sind oder wie du das einschätzt, ob die Zeit halt schon reif ist.
Also bei uns, muss ich sagen, haben wir die Kunden schon so ein bisschen zum Teil darauf vorbereitet, sage ich mal, weil wir haben oft Pre-Orders gemacht oder machen es auch noch und die Kunden sind durchweg und da sind wir immer selber wirklich unfassbar glücklich, sind nie unzufrieden, wenn es dann eben mal heißt, okay, Pre-Order jetzt und Lieferung erst in einem Monat. Ja, weil ich glaube, es sind besondere Teile, es sind Teile, wo man sich dann vielleicht auch drauf freut und sie sind zeitlos, man braucht sie nicht sofort, ne, weil es vielleicht jetzt gerade pink modern ist und man morgen pink tragen will. Ne, also das ist, also unsere Kunden sind da schon, ich sage jetzt, was heißt drauf, oder haben wir schon drauf vorbereitet so ein bisschen und deshalb wäre ich auch gar nicht, wäre es für uns, glaube ich, kein großes Risiko oder hätte ich jetzt nicht die Angst, das bei den Schuhen zum Beispiel jetzt auch anzubieten. Mhm. Ja, weil ich meine, es ist handmade, es ist noch mal mehr handmade als jetzt ein T-Shirt oder ein Blazer oder wie auch immer zu produzieren. Und es sind ja auch teure Teile, ja. Also wenn wir jetzt über die Schuhe reden, ich glaube, man kann Stück für Stück den Kunden darauf darauf vorbereiten. Absolut, ja.
Naja, und du bekommst ja auch, also das ist ja auch super, dass du da das Bewusstsein schärfst, ne? Und sozusagen auch das Angebot machst, weil ohne das Angebot wird es halt dann die Nachfrage auch nicht geben.
Genau. So, ne? Aber es ist natürlich klar, also die großen Onliner, die haben natürlich das Geschäft so ein bisschen versaut, sage ich jetzt mal, ne? Also, weil man ist gewohnt, dass die Bestellung oft halt mehr oder weniger am nächsten Tag kommen.
Wir machen eine kleine Pause und ich erzähle euch jetzt noch was zu meinem Staffelpartner Frank. Weniger ist mehr, denn Dinge einfach und übersichtlich zu halten ist nicht nur praktisch, sondern bringt auch weniger Aufwand und Stress. Genau das ist Frank, der Mobilfunktarif per App. Bei Frank gibt es keinen Schnickschnack, keine versteckten Kosten und auch keinen Gang zum Handyladen, da der Vertrag mit eSIM funktioniert. Was bleibt, ist eine 5 GB Allnet-Flat, eine SMS-Flat, natürlich inklusive EU-Roaming. Monatlich kündbar, alles per App, alles für 10 Euro, die ihr einfach per PayPal bezahlen könnt. Empfehlt Frank einfach euren Freundinnen und Freunden weiter und sichert euch mit dem Code 5:1 dauerhaft 1 GB zusätzlich zum Surfen. Dann braucht ihr nur noch 4 weitere Freunde oder Freundinnen einzuladen, um euch ganze 10 GB für 10 Euro zu sichern. Denn ihr könnt euren eigenen Code mit Freunden und Freundinnen teilen und pro geworbene Person bekommen beide 1 GB extra. Stark! Auf frank.de, geschrieben wird das mit AE, findet ihr alle Infos zum simpelsten Mobilfunkvertrag überhaupt. Einfach und unkompliziert. Den Link inklusive Code findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen Dank an Frank für den Support und jetzt geht es weiter mit dem Gespräch. Mich hat das ja total überrascht, dass eure Sandale, das war ja der erste Schuh, den ihr jetzt gemacht habt, komplett kompostierbar ist. Also, dass ich quasi das Produkt am Ende, wenn ich es nicht mehr brauche, quasi auf den Komposthaufen schmeißen kann. Kannst du mal erklären, wie das funktioniert? Weil ich kann es mir gar nicht so richtig vorstellen.
Ja, also es ist komplett, also es wird wahrscheinlich, vielleicht Kleinigkeiten werden immer irgendwie da sein, aber es ist zumindest, es tut der Umwelt nicht weh, weil wir, also weil die Materialien, die wir benutzen, alle biologisch abbaubar sind. Das heißt, das Leder zersetzt sich nach einer Zeit natürlich, ob es sich komplett zersetzt, ist da eine Frage, aber es ist ja schon ein natürlicher Stoff. Wichtig sind, dass der Klebstoff ist wasserbasiert, das ist bei den meisten eben nicht und bei Schuhen ist immer Klebstoff irgendwo bei. Das ist ein großer Punkt, die sind das sind Chemie, ist pure Chemie. Und vor allem die Gerbung ist bei uns biologisch, also mit pflanzlichen Farben und es ist sonst immer mit Chrom gemacht. So, also das ist ein ganz normaler Prozess. Und somit kann sich so ein Schuh dann Stück für Stück natürlich über Jahre komplett zersetzen. So, das ist das, was unser Produzent uns garantiert. Genau, und dafür haben wir natürlich auch alle möglichen Zertifikate. Ich glaube, wir haben 20 Zertifikate für unsere Lederware, weil da wirklich alle Schritte und jedes einzelne Teil komplett durchzertifiziert ist. Und es ist natürlich kein Plastik bei. Bei Sohlen ist, bei den meisten Sohlen ist natürlich ein Plastikteil immer dabei. Und somit kann sich dann ein Schuh über Jahre so zersetzen oder wird der Umwelt nicht wehtun. Ja? Und das ist ein normaler Schuh, den wir sonst kaufen, der wird natürlich alleine durch die Inhaltsstoffe eben schädlich für die Umwelt sein.
Ja, aber wie super, dass das geht. Also ich finde es echt
erstaunlich. Absolut, absolut. Also ich muss sagen, ich habe unfassbar Glück gehabt, dass wir diesen Produzenten gefunden haben. Das war ein ganz toller Glücksfall durch Instagram, wie es oft dann so ist. Also ich habe immer ja darüber gesprochen, dass es für mich ein Traum wäre, Schuhe zu machen. Und dann hat es jemand gesehen und hat mich dann connected mit dem Produzenten in der Toskana. Und der hat auch, er ist Familienunternehmen seit über 30 Jahren im Business und er hat selber die Vision, die Branche etwas umzukrempeln, weil er natürlich weiß, was da auch für Abfälle generiert werden und wie viel Schadstoffe eben in einer auch in einem Schuh sein können und deshalb ist seine Vision eben der nachhaltige Schuh oder auch dann hin zu vegan, darüber reden wir auch noch, komplett vegane Schuhe, also gar kein Leder mehr zu nutzen, da sind sie aber noch. Da gibt es natürlich schon viele Alternativen, aber die sind noch nicht so, da haben wir noch nicht genau das Richtige gefunden, was dann auch einem typischen Lederschuh ähnlich ist. Aber wer weiß, also da wird auch immer mehr entwickelt und da haben wir beide die Vision und wollen dahin wachsen. Mal schauen, wo da die Reise hingeht. Aber er hat, wie gesagt, da die Erfahrung und hat ein unfassbares Wissen. Und deswegen bin ich auch da so glücklich, dass wir ihn jetzt an der Seite haben und einfach nur ein tolles Projekt für uns und wir planen jetzt auch schon die nächsten Schuhe für Herbst.
Ich habe gesehen, ja. Dass da aber immer nur so im Anschnitt. Ja, ich bin genau. Ja ganz gespannt, was da kommt, wenn man es mal ganz sieht dann. Du achtest ja sowieso total auf Nachhaltigkeit bei der Produktion deiner Stücke. Mhm. Was heißt das denn eigentlich konkret?
Mhm. Ja, das ist natürlich immer so ein Begriff. Ich finde auch, man kann es fast gar nicht mehr hören. Ich sage auch mal, ja, wir sind fair, transparent und versuchen, we care, we love our nature. Also wir wollen einfach, das sind verschiedene Aspekte, ja. Und wichtig ist, glaube ich, immer, wenn jetzt auch jemand die Idee hat, ein nachhaltiges Label zu gründen, erstmal zu wissen, wo produziere ich überhaupt, wer steckt dahinter. Also wir wissen, wer unsere Sachen zusammennäht, wir kennen die Produktionsstätte vor Ort. Dann ist es wichtig, woher kommen die einzelnen Materialien, sind die durchzertifiziert und das sind alles natürlich die Aspekte, die hinterher zusammen, die man zusammenbringen muss. Das heißt, also ist es Bio-Baumwolle, Gott ist nach wie vor eines der besten Zertifikate. Es gibt natürlich tausend andere, aber darauf sollte man achten. Deswegen, dass man diese Zertifikate hat und dass man weiß, wo man produziert. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man wirklich auch vor Ort ist und schaut, wie bauen sie die Abfälle ab, etc. Und wie sind die Bedingungen vor Ort? Ich meine, ich habe nichts davon, wenn ich die Biobaumwolle einkaufe, aber dann die Bedingungen, wo sie in der Produktionsstätte, wo das Teil zusammengenäht sind, katastrophal sind. Ja, also da, das muss ein Kreislauf eben sein und nicht nur die Materialien an sich, sondern auch das Personal hinterher, dass das halt auch faire Löhne hat zum Beispiel. Ja, ganz, ganz wichtig. Gut, jetzt sind wir in Europa, da ist es per se europäisches Recht natürlich, aber auch da weiß man nie, was dann hinter verschlossenen Türen abgeht.
Warum werden so viele nachhaltige Produkte in der Mode in Portugal gefertigt und warum macht man das nicht einfach in Deutschland? Ist das zu teuer?
Es hat sich, glaube ich, so ein bisschen einfach so ergeben. Mhm. Portugal ist per se schon seit Jahrzehnten ein großes Produktionsland, aber da sind auch schon Ideen jetzt auch bei unserem Partner eventuell das auch komplett zu uns zu holen. Weil dann hat man natürlich auch wieder CO2-Ausstöße etc., die man auch wieder einsparen kann.
Ja.
Ich glaube, das ist einfach, es hat sich so eingebürgert. Und es war sicherlich auch eventuell zu teuer in Deutschland. Aber wie gesagt, da wissen wir auch, dass sich dahin auch schon, dass es da Ideen gibt bei uns. Also bei unserem Partner.
Okay. Ich würde ganz gerne nochmal auf das Business eingehen. Jetzt läuft ja mittlerweile bei so modernen Unternehmen ganz viel über Instagram. Wie hast du denn deinen Platz gefunden zwischen den ganzen Instagram-Labels, die es schon gibt?
Ja, das ist immer Wahnsinn, ne? Also ich meine, es poppt ja mehr oder weniger jeden Tag irgendwas Neues auf und in letzter Zeit immer mehr. Ich habe eigentlich immer gemacht. Ich habe gar nicht viel nach rechts und links geguckt, mache ich jetzt auch nicht, weil eben ja immer mehr aufpoppt. Und wie habe ich den Platz gefunden? Ich glaube, ich habe einfach meine Community immer jeden Tag mitgenommen und ich habe angefangen, authentisch ja auch bei mir zu Hause vorm Spiegel zu stehen oder ich glaube, dann hat sich diese Community so aufgebaut und immer offen zu sein, eben transparent zu sein und auch ein bisschen hinter die Kulissen die Follower, die Community mit einzubeziehen. So genau, ich glaube, das ist es wahrscheinlich. Ich hätte jetzt kein Rezept dafür, wie man das genau macht, aber ich glaube, diese Authentizität ist nach wie vor einfach wichtig. Und ich habe vor 4, 5 Jahren angefangen. Ich glaube, da war es jetzt auch noch nicht so extrem, wie es heute ist. Aber ich habe einfach immer jeden Tag die Leute mitgenommen. Ich glaube, das ist so ein bisschen die bei uns dieser Aufbau der Community.
Und das dann quasi gar nicht nach so einem strikten Plan, das vielleicht heute dann aufgebaut werden würde.
Das wollte ich gerade sagen. Es war jetzt nicht, man macht einfach irgendwie weiter und das haben, glaube ich, die Leute mitbekommen. Und klar sind wir jetzt größer, aber jetzt haben wir auch noch nicht, wir haben jetzt keine riesen Investoren dahinter und viele sind natürlich, sehen auch perfekt aus. Ich glaube, das ist auch immer so vielleicht so ein bisschen, wenn man drauf geht auf irgendwelche Accounts oder es ist halt einfach alles super, super perfekt und bei uns ist halt dann auch manchmal alles nicht so, ne? Und wenn dann halt doch wieder mal ein Teil zu spät kommt, das sind halt so viele, viele Kleinigkeiten, die es dann ausmachen, diese Live-Sessions, die wir machen, die gehören, glaube ich, auch dazu, dass wir halt einfach sehr nahbar, also nah sind am Kunden. Und das ist generell auch immer noch ein großes Erfolgskonzept bei uns, dass wir einfach, wir sind immer für den Kunden da. Also wir sind sehr, sehr nah dran. Wir haben einen super tollen, einen wahnsinnigen Kundenservice. Und ich glaube, viele großen Labels, da weiß man ja einfach nicht, wer ist denn jetzt dahinter, oder? Wem gehört es oder wer steht hinter der Marke? Und ich denke, das ist so ein bisschen das Erfolgskonzept auch.
Und gibt es da irgendwie auch Tage oder Momente, wo du denkst, oh, ich möchte jetzt vielleicht gerade irgendwie auch mal nichts teilen? Oder gibt es so Momente, in denen dir das eigentlich zu viel ist, weil das eben alles auch so ein bisschen an dir und an deinem Gesicht und an deiner Person hängt?
Geht eigentlich. Ich glaube, das ist auch wichtig. Also klar, nehme ich mich dann auch, wenn ich jetzt sage, ich habe am Wochenende hab keine Lust, dann mache ich halt nichts in dem Sinne, ja. Aber ich glaube einfach, also mich hat das nie wirklich gestört. Nee, ich finde es, es macht mir auch einfach riesen Spaß und das ist auch wichtig. Man muss da auch Bock drauf haben, ne? Sich zu zeigen, sich zu präsentieren, seinen Look zu zeigen und auch eben da zu sein, auch am Wochenende. Und ich beantworte immer entweder unter der Woche auch die Mädels im Büro oder ich bin mir jetzt auch nicht am Wochenende beantworte ich auch dann Fragen von der Community. Also ich glaube, aber da muss man Lust drauf haben. Und ich liebe das, diese Bindung zu den Austausch mit mit den Leuten, also mit unserer Fangemeinschaft oder mit den Followern. Ja, genau.
Und da hast du dann auch nicht den Druck, dass wenn jetzt eine Nachricht kommt, dass du die innerhalb von 2 Stunden beantworten musst, sondern du machst das dann, wenn du das gerne möchtest.
Genau, also wenn wir dann unter der Woche sind wir ja in der Arbeit sozusagen von, sind wir relativ, antworten wir schnell, je nachdem, wie viel dann auch reinkommt. Aber ich habe jetzt nicht den Druck, wenn Sonntagmorgens um 8 eine Nachricht reinkommt, dass ich die jetzt innerhalb von 2 Stunden beantworten muss. Also da kam auch noch nie das Feedback, oh, wieso meldet sich keiner? Okay. Also da sind die Follower auch, glaube ich, ganz gnädig. Eher umgekehrt, dass wenn man noch antwortet am Sonntag, vielleicht nach 8 Stunden, so wow, damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet.
Ja, okay. Ja, genau. Was glaubst du denn, was so große Unternehmen von kleinen Unternehmen wie, also ich würde jetzt dein Unternehmen auch eher absolut als ein kleines sozusagen einstufen, wenn auch sehr erfolgreich natürlich. Was können die denn so lernen? Weil, also ich beobachte an mir, dass ich eigentlich fast nur noch bei Leuten kaufe, die mir irgendwie bekannt sind über Instagram. Und ich finde, es schafft ja auch so eine Art Vertrauen. Und wenn du sagst, der Schuh ist nachhaltig produziert, dann glaube ich dir das, weil du natürlich auch in der Verantwortung stehst und mit deinem Gesicht und mit deiner Person dafür einstehst. Deswegen glaube ich das einfach, weil das sonst, das würde ja nach hinten losgehen, wenn das nicht stimmt. Genau, und ich finde, dass der Konsum sozusagen sich so ein bisschen verschiebt, eher auf so Unternehmen wie deines. Was denkst du denn, was die Großen machen können, weil das wird ja irgendwann auch gefährlich werden, um vielleicht diesen Vibe ein bisschen mitzunehmen und die Kunden auch weiter mitzunehmen?
Ja, ich glaube, es ist genau das. Vielleicht hat man ja dann in einem großen Unternehmen auch jemand, der sein Gesicht hergibt, sag ich mal. Ja, vielleicht gibt's ja dann in der Social Media Abteilung vielleicht jemand, der dann sagt, ja klar, also wir blicken auch mehr hinter die Kulissen oder haben eine Person, die dann vielleicht das Testimonial ist oder Testimonial ist vielleicht dann zu nahbar oder jemand einfach vom Unternehmen oder auch mehrere, muss ja nicht eine Person sein, aber einfach viel mehr Gesicht zeigen. Ich glaube, das ist wichtig. Aufklären, Gesicht zeigen, hinter die Kulissen schauen. Das machen, wie du schon sagst, glaube ich, ganz wenige bis jetzt. Und vielleicht jetzt auch einfach so, weil es eingesessen ist. Ich meine, die großen Konzerne, die haben natürlich, klar, die sind, die haben ihre Strukturen festgesetzt und vielleicht ist es da schwieriger, aber andererseits denke ich mir, warum? Nee, können das ja auch machen. Die haben ja auch mittlerweile alle ihre Social-Media-Abteilung.
Ja. Naja, das stimmt. Bist du mit deiner Arbeit jetzt eigentlich genau da angekommen, wo du sein willst? Also kannst du dir vorstellen, jetzt die nächsten 50 Jahre genauso weiterzuarbeiten oder gibt es irgendwelche Ziele, die du da vielleicht noch gerade anstrebst?
Ach ja, Ziele, Wünsche, Träume hat man ja immer, soll man ja auch immer haben, genau, um auch irgendwie weiterzumachen. Aber es gibt, ja, ich glaube, einfach so weiter zu wachsen, also ich muss jetzt nicht riesig werden, ja, also ist es jetzt nicht das Ziel, ein Konzern zu werden, also schon nach wie vor, ja, selber dabei zu sein, aber vielleicht einfach noch mehr in Richtung, ja, also was heißt noch nachhaltiger werden? Das, wir sind ja schon, aber trotzdem den Schritt, ist, am Ende des Tages gibt es ja, glaube ich, komplett, da gibt es so viele Schritte noch oder noch viel mehr, eventuell eine komplette vegane Linie zu machen, ja. Also schon das Bewusstsein nach weiterhin zu stärken und einfach gesund weiterhin zu wachsen und noch mehr tolle Mitarbeiter zu haben, ja, ich glaube, dann wäre ich schon glücklich. Also wenn es einfach so weitergeht und noch ja ein bisschen mehr, aber ich muss jetzt, ich bin kein großer, ja, also ich drehe jetzt nicht durch in meinen Gedanken. Ja, einfach wenn es so schön weitergeht und wir noch mehr vielleicht Produkte, also die Produktkategorie noch mehr ausbreiten. Wir haben ja auch schon viele Sachen noch probiert und hier und da gibt's natürlich immer so Probleme. Hosen ist immer noch so ein Thema, wo viele immer, das weiß ich von unseren Followern, nach schreien, nach Jeans oder eben Hosen, die ich anhabe und wo dann, ach Mensch, wo hast du die her? Aber das ist ist auch ein großes Risiko, ne, weil bei Hosen jeder fit ist anders. Aber ja. Eventuell, das wär schon schön, dass wir irgendwann den kompletten Look haben. Das wäre schon auch so ein, das wäre ja eigentlich so ein Ziel, dass wir diesen kompletten Yes, My Love Lena-Look, so nenne ich es jetzt mal, haben. Ja, genau. Aber da sind wir noch nicht. Deswegen, weil halt auch, wie gesagt, Hosen, gerade Jeans, da muss man auch viel mehr Mengen abnehmen, sowas zum Beispiel.
Und ist auch schwer nachhaltig zu produzieren.
Ich wollte gerade sagen, das wollte ich jetzt nicht. Ne? Genau, das ist Jeans ist eben nicht wirklich nachhaltig. Da gibt es aber auch schon wieder, da gibt es schon die Möglichkeit, recycelte Jeans zu nehmen. Und da haben wir aber auch noch keinen starken Partner gefunden, wie jetzt zum Beispiel beim Thema Leder. Und das sind natürlich, wie gesagt, alles so Schritte, die sich dann in, das geht nicht von heute auf morgen. Ja, genau.
Okay. Wir sind ja bei 5:1. Ich hätte ganz gerne für die Hörer noch 5 Tipps, um ein Label zu starten. Was braucht man?
Mut, Passion auf jeden Fall. Passion, Leidenschaft, würde ich jetzt sagen, ist ein Ding. Dann auch ja, risikofrei zu sein. Aber gut, das gehört wahrscheinlich ein bisschen zum Mut dazu. Aber auch das Wissen, dass man scheitern kann. Könnte vielleicht auch, genau, und immer noch einen Backup-Plan zu haben, wäre, glaube ich, auch gut, weil was passiert, wenn es morgen auf einmal gar nicht mehr weitergeht? Genau, das wären so die Punkte.
Dann danke ich dir sehr, sehr herzlich, dass du da bist und ich wünsche dir natürlich viel Erfolg und ich bin gespannt auf die Schuhe, die bald kommen und genau, ich verlinke auf jeden Fall deine Seite auch in den Shownotes. Ich bin mir sicher, dass die Hörer da total Spaß dran haben, in deinen Sachen zu stöbern.
Ja, vielen Dank dir und bis bald.
Und ich fasse nochmal zusammen. Um ein Label zu starten, braucht man Mut, Leidenschaft, Risikobereitschaft, das Wissen, dass man auch scheitern könnte und man sollte einen Backup-Plan in der Tasche haben. Übrigens gibt es mit dem Code Stephanie10 10% für euch. In der nächsten Episode ist Maren Burg von dem Hamburger Beachwear-Label MyMarini zu Gast. Bis dann!